Hog. So. Headset erstmal entknotet. Oh, null Zuschauer. Twitch ist mal wieder richtig. Ah, jetzt geht's. Wollte gerade sagen, Twitch ist mal wieder High Speed hier. Gerade nochmal kurz was gucken. Settings. Output. Alles gut, alles richtig. Vielleicht ein bisschen laut. So. So Leute, ich habe gedacht, ich mache einfach mal den Stream an. Kann ja nichts schaden. Und um euch jetzt mal eine Runde zu schocken. Hoffentlich alle wieder wach. Chef ruft an. Was war das für ein Piepen? Das ist der Team-Sound. Das ist der Team-Sound. Alternativ hätte ich auch noch ICQ zu bieten. Man verwendet Teams. Es verwenden irgendwie gefühlt 90% der Menschheit Teams mittlerweile. Also ich denke nicht, dass es so ein... Kann man Teams den Sound austauschen? Das müsste ich eigentlich auch mal machen. Das Blum. Geht mir richtig auf den Zack. Ihr benutzt Rocket Chat und was? Was ist BBB? Erklär mal. Was ist BBB? Ich stell mir da, glaube ich, irgendwas Falsches drunter vor. Ah, okay. Big Blue Button haben wir nicht gehört. Sarix, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Das war aber klar, dass irgendjemand mit sowas jetzt gleich wieder um die Ecke kommt. Gachi Bass. Und selbst wenn, in der heutigen Zeit ist es überhaupt nicht verwerflich, an sowas zu denken. Erzähl mal was Witziges aus meinem Alltag. Also, stell dir mal vor, ich hatte letztens, um genau zu sein, war das vor 2 Tagen, hat ein neuer Datenbankexperte bei uns angefangen. Und das erste, was ich von ihm gehört habe, ist die Frage, was ist eigentlich GitHub? Da hört man in letzter Zeit so viel von. Oder nee, da hört man ja seit 2 bis 3 Jahren so viel von. Er hat da noch nie was von mitbekommen, außer dass er da manchmal irgendwelche Sachen runterladen muss. Aber was ist, warum benutzt man das überhaupt? Und was, wofür ist das da? Da habe ich mir gedacht, was? Wie kannst du Datenbank-Experte sein? Okay, das wurde natürlich auf Twitter... Also, auf Twitter war das... Nee, das ist kein Entwickler. Nee, nee. Aber sag mal so. Moin, Michael, 50 Spieler. Sagen wir es mal. So. Also nicht so, sondern so. Also, sagen wir es mal so. Du bist als Datenbank-Admin, beziehungsweise Datenbank-Experte oder DBA, wie sich das ja dann abkürzt. Du bist jetzt kein Entwickler. Du musst jetzt nicht das Git auswendig kennen und alle möglichen Workflow-Geschichten, was man da so machen kann. Es ist egal. Du musst auch nicht wissen, wie man übers Reflog 5 Commits zurück und sonst was oder wie man beispielsweise Interactive Rebase macht. Musst du nicht wissen. Aber ganz im Ernst, auch als DBA solltest du ein bisschen aktuelle Geschehnisse in der IT-Welt im Hinterkopf haben oder im Blick ist besser, solltest du im Blick haben. Und da ist es nur einfach so, dass die letzten Jahre über kein Weg an Git und GitHub vorbeiführt. Das muss man auch als DBA mitkriegen. In DBA ist ja im Endeffekt meistens ein Linux-Admin, der Ahnung von Datenbanken hat. Also insofern sollte man das schon mitbekommen haben und das hat mich tatsächlich geschockt, dass der da keine Ahnung von hatte. Es ist eh erstaunlich. Also, wir hatten mal einen externen Consultant, Experten, was auch immer, eingekauft. Der sollte, ich erzähle euch nicht zum 20. Mal die Geschichte von dem Typ, der unser Storage kaputt gemacht hat. Da habe ich ja sogar schon ein Video drüber gemacht. Nee, wir müssen es ja nicht übertreiben. Ich erzähle euch aber was anderes. Und zwar, wir hatten mal einen Experten, ich weiß gar nicht mehr genau, wofür der da war. Der sollte... ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas im Linux-Bereich auf jeden Fall sollte der das machen. Und er hat ohne Scheiß einen Monat, das ist jetzt kein Witz, Leute, ich schwöre. Der hat einen Monat gebraucht, sein Notebook einzurichten. Mit Linux drauf installiert. Und das soll ein Linux-Consultant... Also jetzt mal im Ernst, was ist denn mit denen los? Gut, nach dem Monat hat er sich dann auch vom Acker gemacht, hat festgestellt, das ist hier nichts bei uns. Aber trotzdem, also ich habe da zwei Theorien. Entweder leiden die Leute alle an maßloser Selbstüberschätzung oder, und das ist wahrscheinlicher, die Vermittlungstypen frisieren die Lebensläufe so krass, dass man eigentlich gar nicht mehr auf sich auf was verlassen kann. Schon das neue Update Refs in Git 2.3 gesehen? Nee. Zeig mal her. Was gibt's denn Shit Neues? Was? Minus minus Update Refs. Ship new options to rebase. Called minus minus update. That knows how to perform these updates for you. Let's try. Same example again. Was? Das habe ich jetzt nicht gecheckt. Was? Soweit, okay, ja, verstehe ich. Okay, Datei editieren, verstehe ich auch. Adden, verstehe ich auch. Committen, verstehe ich auch. Moment. Was ist denn... Wait a minute. Git commit minus minus fix up? Was ist denn das? Das kenne ich noch gar nicht. Zack. Müssen wir. Aha. Atlassian. Lul. Macht das? Was macht das? Commit. Git commit. Das gibt's seit 2018. Habe ich noch nie gesehen. Commit fix up in autos. How can I... Ach so, das macht für dich automatisch eine Commit-Message, fix das und das. Okay, ja, naja, kann man machen. So, und jetzt kommt Update-Refs. Ich check's, ich hab's immer noch nicht gecheckt. Okay. Git Update-Refs. Hast du schon Overwatch 2 gespielt? Nein. Ich hab jetzt den Blogpost nicht kapiert, ehrlich gesagt. Was wollen die mir sagen? Ja, ich habe das gelesen. Aber ich habe ihn überhaupt nicht gesehen, dass der in diesem GIF-Update Refs verwendet hätte. Hat er doch gar nicht. Oder kommt das oben drüber? Das war... Wo ist das in dem GIF? Wo macht er einen Rebase? Ich sehe es nicht. Fix up, okay. Ach, da! Da macht er einen Rebase. Ach so, okay, jetzt habe ich es gesehen, ja. Und dadurch, dass du vorhin Git Commit Fixup verwendet hast, checkt der, dass er diese Commits zusammenfassen soll, oder was? Oder, weil ansonsten habe ich noch nicht so genau gecheckt. Zumindest neue Git Options sind immer POC. Muss ich mir mal angucken. Er ist noch in der Queue. Nee, ich habe kein Overwatch 2 bis jetzt gekauft. Ich warte jetzt erstmal, bis es funktioniert. Ich guck's mir auf jeden Fall die nächsten Tage mal an. Noch cooler wäre es, wenn ich vielleicht die ein oder andere Leute, mit denen ich früher gespielt habe, da mal reaktivieren könnte für 1-2 Duo-Aktionen. Er rebased alle darauf basierenden Branches gleich mit. Dann ist das doch nicht so tolle. Ganz ehrlich, ich will in der Regel eigentlich nur den Branch bearbeiten, in dem ich drinne bin. Irgendwelche anderen da Magic Art und Weise zu ändern. Zumal der Rebase die History meistens ziemlich kaputt machen. Weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Ach stimmt, es ist doch free to play. Tatsächlich muss man es gar nicht kaufen, ja. Aber ich habe es noch nicht runtergeladen. Ja. Sag mal, warum ist die Musik so unterschiedlich laut? Können die sich mal entscheiden? Das hier wieder. Also machen. Blub. So, DarkoXTV. 27 Mal danke für den Sub, Leute. Ich habe übrigens schon wieder jemanden übersehen. Also hier, Darko, danke für den Sub. Sven Supreme, danke schön. 4 Monate Hyper-Subscription. Besser Fortnite spielen. Ey, ohne Scheiß, wenn ich was spiele in nächster Zeit, was ich noch nicht gespielt habe, ich habe echt vor mir Dota 2 mal anzugucken. Ich weiß, das ist übelst komplex und man suckt mega, aber so für, dass man einfach was zum Spielen hat, was auch nicht langweilig wird mal irgendwie nach einem Monat, ist das, glaube ich, nicht schlecht. Credo, Dankeschön, 8 Monate Subscription. Nee, lol, mag ich nicht. Ich kann ja nicht sagen, warum. LOL mag ich nicht. Wenn dann Dota. 2. Siffende. Dankeschön, 9 Monate Subscription. Der Hype Train ist am Start. Oder ist es jetzt der Boost Train? Gibt ja mittlerweile mehrere Sachen. Und was ist es jetzt? Es ist der Boost Train, Leute. Der Boost Train. Der echte Thomas. Dankeschön. Jetzt fährt der Boost Train ab und der Boost Train macht wahrscheinlich mal genau 0, nix. Mal davon abgesehen, was soll nämlich heute boosten? Ich habe einen Stream an, wo ein Chat eingeblendet ist und wir schwätzen ein bisschen, gucken uns vielleicht ein paar Videos an. Und in 1,5 Stunden spätestens bin ich wieder off, also das heute zu boosten. Aber Dankeschön Leute für die ganzen Subs. Hab heute AWS-Zeugs fürs Studium machen müssen. Ist das so, Pains Champ? Ich muss sagen, mit AWS habe ich tatsächlich von den ganzen Cloud-Services bisher am wenigsten gemacht. Ich habe Google Cloud verwendet, bisschen, nicht so viel, hauptsächlich für ihre Location und Map-API-Geschichten, aber Google Cloud hat ein bisschen was mitgemacht. Auf der Arbeit ist relativ viel Azure, also quasi ausschließlich Azure. Und bei mir privat ist es Hetzner oder manchmal für bestimmte Sachen DigitalOcean. Fertig. Gamepad, Dankeschön für den Sub. Boost Train, jetzt 50%. Geht's rund hier. Übrigens, heute ist mein Shelly angekommen. Ich kann jetzt... Boah, ich weiß gar nicht, ob ich euch das erzählt habe. Wir haben doch letztens gebastelt hier im Stream. So. Was war jetzt mit dem Headstar-Koch? Das ist eine gute Frage. Ich habe nichts mehr gehört bis jetzt. Aber das ist nicht schlimm. Ich habe vorhin die Rechnung fertig gemacht. Spätestens dann werde ich wieder was von hören. Also wir haben noch vor ein paar Tagen hier diese Geschichte gebaut für diese Hoftor-Steuerung. Und ich habe mir jetzt einen Shelly bestellt, einen Shelly 2. Weil im Stream hatte ich ja selbst was gebaut und ich habe mir gedacht, komm, warum soll ich selbst bauen? Nimm einfach so ein fertiges Ding. Jetzt habe ich mir für 20 Euro oder so oder 25 Euro hier so ein Teil bestellt. Passt besser. Und ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Das wollte ich jetzt überhaupt nicht anklicken. Glaube ich nicht, dass sich das lohnt, im Stream anzugucken. Jetzt. Oh, guck mal. Der hat was geschrieben, der Typ. Was? Plugin leads to the crash of Home Assistant. What? Wie soll ein Docker-Add-on Home Assistant crashen können? Leute, ich habe mein Plugin seit 3 Wochen am Start. Da crasht nix. What? It's crashing? Was zum Teufel? Was machen die? Was soll das crashen? Es kann nicht crashen. Es kann den Hobbit, das ist ein Docker-Container. Wie soll das den Host crashen? Ich hab selbst auf dem Raspberry Pi laufen. Ich meine, das braucht halt ordentlich RAM. Das braucht, glaube ich, 300 MB RAM oder sowas. Ich hab selbst auf dem Raspberry Pi 4 laufen, ja. What? Vielleicht brauch's. Also, ich kann mir nur vorstellen, dass die wirklich zu wenig RAM haben. Was anderes habe ich keine Ahnung. Also, ich wüsste wirklich nicht, warum das crashen sollte. Mal ganz davon abgesehen, das ist ein Add-on-Docker-Container. Ich gucke jetzt mal, wie viel RAM... Ich gucke jetzt mal, wie viel RAM... Ich meine, dass das zu viel RAM braucht, ist möglich. Ich gucke jetzt mal kurz... Addons. Addon Store. Addon Dashboard. Ich guck mal, wie viel RAM das gerade braucht bei mir. Ach, RAM-Auslastung kann man hier nicht sehen, gescheit, oder was? Wie kann man mit Docker gescheit sehen? Out of the box? Wie viel RAM ein Container frisst? Geht das überhaupt irgendwie? Ah, muss ich mal gucken. Wann Update ist egal, da gibt es nicht viel zu updaten. Okay, da geht der RAM aus. Da geht 100 pro der RAM aus. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Docker Stats. Du kannst das Addon nur über MQTT verwenden. Was anderes geht gar nicht. Also, ich habe echt keinen Plan. Und ich sag mal, also, viel RAM verbrauchen tut es jetzt im Endeffekt auch nicht. Das ist ein paar Web-Requests. Eventuell muss man echt mal den RAM-Verbrauch checken. Ich würde jetzt ja gerne nachgucken, aber ich kann im Stream, glaube ich, nicht auf meinen Home Assistant connecten. Da ist zu viel Leak angesagt. Was hältst du von Competitive Programming? Finde ich eigentlich eine coole Sache. Ich gucke mir teilweise auch... Nee, Memory Leak kann... Also, ja, Memory Leak könnte sein, aber ich habe nichts unmanaged drin. Ich guck mal, ich hab's tagelang schon laufen. Ich werde jetzt an den RAM-Verbrauch dann sehen. Ey, da bin ich zu pepega für. Man empfiehlt zu CCNA oder ähnliches, wenn man sich auf Linux... Naja, Linux und CCNA haben jetzt erstmal nichts miteinander zu tun. CCNA ist Cisco-Netzwerk-Gedöns und Linux ist Linux. Dann haben wir mit dem anderen nicht viel zu tun. CCNA, weiß ich nicht, ob ich das empfehle. Ich habe das auch gemacht. Aber ehrlich gesagt, nur weil ich es quasi kostenlos beim Provider, wo ich früher gearbeitet habe, dabei gekriegt habe. Was hast du schon mitgeteilt bekommen, dass dich Montana Black und den Friseur im Stream erwähnt hat? Es gibt auch ein Video davon. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Wahrscheinlich hat er sich über Oldschool Call of Duty Zeug ausgelassen. Vermute ich mal. Ihr schaut schon weg, versprochen. Okay, Sekunde, Leute. Ich guck mal, ob ich mich da überhaupt einloggen kann drauf. Guck mal, ob ich mich überhaupt drauf einloggen kann. Ich habe mein CCNA im Abi gemacht, muss es mir jetzt in der Ausbildung nochmal aneignen. Ja, ganz ehrlich, ich habe auch schon fast alles vergessen. Weißt du was? Das Einzige, was ich noch weiß, ist, ernsthaft, das Einzige, was ich von Cisco-Geräten noch weiß, ist, dass man EN am Anfang machen muss. Weiß noch irgendjemand mehr, der es nicht täglich verwendet? EN musst du am Anfang machen. Enable. Mehr weiß ich nicht mehr. Okay, zeig mal kurz. SSH, root, add. Habe ich hier ob das Passwort für... Ah, nee, Moment. Yes. Okay. Login geht. Ich bin überrascht. Leute, ich muss euch mal kurz ausmachen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwelche Docker-Sachen leake. Docker Stats? Ach, man kann Docker nicht benutzen davon. Oh Mann. Okay. Ich muss es jetzt erstmal einschalten, dass es funktioniert. Das müssen wir jetzt mal kurz machen. Das interessiert mich nämlich wirklich. Ja, SSH. Und was soll ich jetzt machen? Switch Protected Mode. Gesicherter Modus soll ich ausschalten. Okay. Alles klar. Und jetzt? Neu starten. Okay. So, jetzt muss ich euch tatsächlich nochmal kurz ausmachen. Dann können wir gucken, ob was das Addon braucht. Also Docker Stats. Ne, das braucht nicht viel. Guckt. Hier. Das braucht 296 MB. Also, das ist jetzt nicht so, das ist jetzt nicht super viel. Naja, sag mal, wenn die... Was habe ich geleakt? Wenn die wirklich einen Pi haben mit einem G oder zwei G, dann ist wahrscheinlich zu wenig, ja? Das könnte sein. Das stimmt. Wahrscheinlich ist das so. Ja. Ich weiß nicht, ob Home Assistant OS überhaupt Swap anhat. Sind wir eingeloggt auf GitHub? Nö. Dann kann ich da jetzt auch nichts posten. Okay. Dann sind wahrscheinlich 300 MB zu viel. Moin, Sine. Oder Sein? 42. Guck mal, das Mosquito-Addon hat auch... Na gut, das Addon verbraucht schon ein bisschen was. Ich könnte das sicherlich ein Ticken optimierter machen, ja? Ich habe ja im Endeffekt die ganzen Responses im RAM. Ah, das bisschen JSON da. Ja, wahrscheinlich brauchst du zu viel RAM. Ja, das wird sein. Wahrscheinlich zu viel RAM, Leute. Restarte mal den Container. Das ist eine gute Idee. Schauen wir mal. Docker Stats. Okay. Ich restarte mal. Schauen wir mal. Addons. Dashboard. Neu starten. Was brauchen das so viel? Was macht das denn? Was zu... Okay, bis der Garbage Collector läuft, dann sind es wahrscheinlich 240. Nee, es ist... Leute, das ist kein Memory Leak. Als würde so ein Memory Leak aussehen. Das ist Zeug, was am Anfang... Was macht das denn so viel? Was soll das denn? Bei was braucht es bitte schon so viel RAM? Was macht es denn krasses, dass es RAM verbraucht wie Sau? Ich meine, das macht eine MQTT-Verbindung. Und ruft Web-Requests ab. Warum brauchen das so viel RAM? Nee, .NET Runtime braucht auch nicht viel. Ich glaube, ein Hello World-Programm braucht was? 50 MB RAM oder so? Warum brauchen das so viel? Leute, es wird Zeit, es in Rust neu zu schreiben, oder? Written in Rust, blazingly fast. Aber warum das 622 MB? Was macht das denn? Krasses. So viel brauchen da richtig fette Sachen nicht. Gottes Appel, danke schön. Okay, ich will jetzt hier eigentlich nichts großartig im Stream hier debuggen. Aber was macht das denn? Krasses für Zeug. Das ist ja... Da verblasst ja jede Java-Software dagegen gerade. 620 MB? Ja gut, Leute, da hilft nichts anderes wie... ich mach gar nichts. Ich wundere mich, warum mein Programm so viel RAM braucht. Das hat nichts damit zu tun. Nee, das Container-Base-Image, da läuft nichts drin. Großartig. Nee. Guck mal, mein Addon braucht die Hälfte vom kompletten Home Assistant. Lull. Okay, wenn der Garbage Collector läuft, dann wird's weniger sein, aber... Okay, ich bin sehr verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Ich weiß nicht, warum das so viel RAM braucht. Das ist die Sharp, ja. Ich habe wirklich keine Ahnung, was braucht denn? Habe ich irgendwo Mist eingebaut und habe es vergessen rauszunehmen? Ich werde es ganz einfach machen. Ich werde einfach Teile auskommandieren und gucken, was passiert. Ja, das ist nur das .NET-Programm, was da läuft. Ist das der .NET? Ist das der MQTT-Client? Leute, das kann sein. Das könnte wirklich der MQTT-Client sein, weil am Anfang sendet er doch alle möglichen Sachen zurück, wenn du dich neu connectest. Vielleicht hält er die irgendwie im RAM, bis man die bestätigt oder sowas. Ansonsten habe ich wirklich keinen Plan, was da so viel RAM brauchen sollte. Okay. Das müsste ich mal näher analysieren. Aber nicht jetzt im Stream. Ich habe mir nie den RAM-Verbrauch davon angeguckt. Weil ich eigentlich nicht damit gerechnet habe, dass das so viel RAM verbraucht. Für was? Was ist das? Oh, oh, oh.
Das ist eine schöne Zeit, Digga. Da war auch noch einmal im Jahr das Treffen bei Ahornente.
Vielleicht kennt ihr das ist ja schon uralt, ey.
Eine Ahnung noch.
Ahornente.
Frank Sirius, Commander Krieger und alle zu Ahornente einmal
im Jahr. Bei Ahornente war ich nicht.
Ja, da kann ich mich noch erinnern. Mit Max FPS und der Friseur. Auch, du kennst Sirius? Frank Sirius kenne ich. Frank Sirius hat mir damals über YouTube gezeigt, wie ich meine Elgato anzuschließen habe. Besten Tutorials auf jeden Fall.
Ja.
Damals hat auch noch ein Alberto geile Videos gemacht.
Alberto, ja, Alberto gab es damals auch noch. Weiß gar nicht, gibt's den noch? Alberto Sonn. Rückenschmerzen, Dehnübung. What? Warum Dehnübung? Nee, der ist nicht mehr am Start, ne? Gaming-Rücken. Warum ist da mein eigenes Gameplay? Also. Ich habe keine Ahnung, warum es so viel RAM verbraucht, aber anscheinend liegt es daran, dass es bei denen abkackt, dass es so viel RAM verbraucht. Was mich ziemlich abfuckt, weil ich weiß null, woher das kommt, dass es so viel RAM verbraucht. Mache ich hier irgendwelche dummen Sachen? Wie kann man sowas debuggen? Na, in dem Fall ist das Einfachste. Man könnte es im Debug-Modus starten, gucken was. Aber in dem Fall ist wahrscheinlich wirklich das Einfachste. Ich kommentiere mal ein paar Sachen aus und gucke, wo dann der riesen RAM-Spike kommt. Ich meine, braucht das hier jetzt auf einmal viel RAM, oder? Login. Braucht diese ganze Web-Request-Geschichte viel RAM? Vielleicht. Leute, ich weiß, woran es liegt. Ich könnte wetten, ich weiß, woran es liegt. Das liegt an dem Amazon AWS-Shit. 100 Pro. Das liegt bestimmt an dem Amazon-Kack. Line 1104, so viele Zeilen hat das gar nicht. Das liegt bestimmt an dem Amazon-Crap. Wollen wir wetten? Ich kann es jetzt leider im Stream nicht ausprobieren. Das liegt an dem Amazon-Müll. Bestimmt. Also, was anderes kann ich mir jetzt nicht erklären. Weil ganz im Ernst, ein paar Web-Requests brauchen doch kein 600 MB RAM. Aber dieses Amazon-Zeug, ich weiß ja nicht, was der im Hintergrund macht. Der initialisiert wahrscheinlich halb AWS bei mir auf dem Raspberry Pi dann. Das ist es bestimmt. Weil im Ernst, was anderes, ich wüsste wirklich nicht, was das großartig machen sollte. Das liegt an AWS. Könnte ich mir vorstellen. Aber 600 MB ist halt wirklich heftig. Es geht jetzt ja langsam runter, so als... Oh, lull. Warum AWS? Weil Fiat AWS verwendet, um Authentifizierung und so zu machen. Und ich dachte mir, bevor ich diese Web-Requests zu AWS von Hand zusammenbaue, mache ich es halt mit der offiziellen AWS-Library, weil dann muss ich halt auf nichts achten. Aber anscheinend, ich könnte wetten, das liegt an AWS. Spiele Overwatch. Nee, jetzt garantiert nicht. Und die nächsten Tage muss ich mal gucken. Alter, das verwirrt mich jetzt wirklich. Weil ansonsten, keine Ahnung, was das sein soll. Aber das ist der Amazon-Kram, der macht's wahrscheinlich kaputt. Mach eine Umfrage, wer recht hat, bekommt von dir einen Hetzner-Code. Ja, ich kann euch einen Hetzner-Code geben, aber der geht aktuell nicht. Das stimmt. AWS S3 Net High Memory Usage. Ja. Ja, das ist jetzt, sag mal so, das ist jetzt Amazon-Kram. Ah, das ist was anderes. Aber das liegt bestimmt an Amazon, AWS-Zeug. Was hast du? Du hast einen Shelly-Plug gekauft. Habt ihr das eigentlich mitbekommen? Dieser Typ, der im Schach beschissen hat und der angeblich irgendeinen Butt-Plug im Pobos hatte, der ihm irgendwie, ach was, ich hab's nur so grob überflogen. Der, okay, ihr denkt euch das so, okay. Chess, okay, Moment. Ich muss jetzt gucken, nach was ich suche. Ich muss jetzt gucken nach. Fuck, nach was suche ich denn? Moment, ich muss auf den zweiten Browser suchen. Okay, ich glaube, das kann ich. Okay. Alle ablehnen. Also, Chess Gunner Evolving Buttplugs AI. Okay, also. Ja. Ja, also ich weiß ja nicht, ob es ist. Aber da steht überhaupt keine News dazu. Na, also angeblich. Angeblich hat er so ein Ding im Bobbers gehabt, was ihm dann durch die Vibration anzeigt, was er für seine Schachfiguren ziehen soll. Aber wie gesagt, bestätigt ist ja da nichts bei. Ja. Chess player accused of cheating via butt plug. Ja, mal gucken, was da rauskommt. Mal gucken, was da rauskommt. Oh Mann. Das ist mal eine kreative Art zu cheaten, oder? Sich in butt plug in Pommes schieben und dann anhand der Vibration encoden, was man jetzt machen muss. Das demnächst beim nächsten Turnier musst du dann wirklich Pommes-Kontrolle machen. Sag mal, gibt's irgendein neues Meme, was ich nicht verstehe? Was hat es mit 1104 auf sich? Ist das das deutsche 420 oder was jetzt? Ja, das frage ich mich auch. Man weiß ja noch gar nicht, ob das wirklich stimmt, ja? Soll ich lieber Programme mit Snap oder mit Apt runterladen? Mit Apt, Snap ist crap. Flatpak ist tatsächlich ganz okay. Was ist besser als Apt? Nix. Der Package Manager deiner Distribution ist eigentlich immer am besten. Wo bin ich gelandet? Ja, du bist gerade zum unglücklichen Zeitpunkt gekommen. Oh, keine Ahnung, ist eine gute Frage. Hatte die Arbeit bei einem ISP Spaß gemacht? Ja, aber der Laden war kacke. Also, an sich, das, was man da gemacht hat, fand ich sehr nice. Gerade auch, dass man dann auch täglich im Rechenzentrum gewesen ist. Das hat mich, zumindest zur damaligen Zeit, fand ich das richtig nice. Ich konnte euch sagen, ich bin im Dunkeln immer durchs Rechenzentrum gelaufen. Weil man im Dunkeln besser Statuslämpchen und sowas sieht. Ich habe immer das Licht ausgelassen. Bin ich durch dunkle Rechenzentrum gegangen. Und da konnte ich euch anhand der Lichter sagen, ob alles in Ordnung ist oder beziehungsweise wo was nicht in Ordnung ist. Ich bin morgens immer so um 7:30 bin ich eine halbe Stunde durch dunkle Rechenzentrum gelaufen. und habe mir die Lichtchen angeguckt. Und ich wusste immer sofort, wenn irgendwo ein Lichtchen brennt, was nicht brennen musste. Und also irgendwelche Warnlämpchen oder sowas. Und Leute, das war jetzt nicht das größte Rechenzentrum, es war aber auch nicht das kleinste. Und wie gesagt, ich konnte euch das sagen. Habe ich mir eine halbe Stunde angeguckt und ich wusste gleich, wie das normal aussieht, wenn es blinkt und wie es nicht normal aussieht. Wer braucht Monitoring? Genau, Turnschuh-Admin, auf geht's. Du hast das Gefühl, dass dein Software-Rate mega langsam ist. Wie du das verifizieren kannst, ist ganz einfach. Du machst ein DD und kopierst was und guckst, wie schnell das ist. Oder aber, wenn du es genauer wissen willst, nimmst du dir irgendeinen SSD- oder Festplatten-Benchmark, der dann auch Zugriffszeiten und kleine Dateien und sowas testet. Aber wenn es schon sequenziell langsam ist, dann, du machst DD. Ich würde erstmal ein DD machen, das ist das Allereinfachste. DD aus DevZero nach, keine Ahnung, blub.bin. Na, HD-Palm ist nicht so sinnvoll in dem Fall. Das schreibt ja auch nicht viel. Das testet ein bisschen was und die ersten 5 MB landen dann im Cache und es sieht super schnell aus. Ich würde einen DD machen, mal von irgendwie 500 Gig oder so. Und machst du von DevZero nach blub.bin auf dein RAID drauf. Dann sagst du Status gleich, was ist es? Status Progress oder sowas. Dass DD auch die Übertragungsraten anzeigt. Alternativ pipest du das Ganze nach PV, dann siehst du genau, was er macht. Dann guckst du mal. Also die schönere Anzeige ist natürlich, ich zeig das mal kurz. Also die schönere Anzeige, ich geh mal kurz hier raus. Die schönere Anzeige ist natürlich DD. IF gleich. Du musst ein bisschen mehr gehen. DevZero. So, dann kannst du es theoretisch pipen nach PV. Das sieht dann ein bisschen schöner aus. Und dann wieder nach DD und sagst dann OF blub.bin. Und jetzt ist wichtig, BS gleich, keine Ahnung, 1M oder 4M oder sowas. Block Size. So, und dann sagst du Count und dann halt, wie oft du diese 4 Megabyte schreiben willst. Da ist kein Bootdrive weg. Ja. Und sagst du irgendwie, keine Ahnung, 4 Gigabyte schreiben. Bam. Dann siehst du, wie schnell das ist. Dann siehst du, bei mir auf die SSD hält sich die Geschwindigkeit in Grenzen. Warum ist das so langsam? Muss irgendwelches VMware-Zeug sein. Ich habe das auch gar nicht auf der SSD liegen. Moment, habe ich das nicht? Wait a minute. Och. Es liegt auf einer SSD. Ich bin in der VM, ja und? Eigentlich kein Ding. DNS stellst, kann nicht gelöscht werden. Oh nein. Mal ohne Pipe. Also, sollte jetzt wenig Einfluss haben. Gucken wir mal. Status. Ne, Moment, es ist Status. Es ist Status. Gleich Progress. Nö. No Pass. Das hat wirklich nur 60 MB die Sekunde. Oder sonst was. Naja, gut. Warum auch immer. Das muss ich jetzt nicht verstehen, warum das so lahm ist auf die SSD. Aber gut. Das soll jetzt nicht mein Problem sein. Ja, habe ich. Immer noch. Also sobald sich was Gutes ergibt, was Remote-Arbeit ermöglicht Muss nicht zu 100% sein, aber sagen wir so, ein Tag die Woche ist okay. Oder kommt, also ein Tag die Woche, 4 Tage Woche, ein Tag die Woche ins Büro ist okay. Beziehungsweise 100% Remote ist natürlich das bei mir bevorzugte, weil dann kann ich schlicht und ergreifend auch irgendwo arbeiten, die sonst wo sind. Ja, wenn ich stelle 100% Remote, ist es mir auch egal, ob die in Tschechien oder in England oder in Hamburg sind. Was juckt's mich? Ja, ja, habe ich immer noch. Also sobald sich da was Gutes ergibt, was Remote ist und was ordentlich bezahlt und vor allem, was mir auch irgendwie von der Arbeit her zusagt, bin ich weg. Also wenn du was hast, sag Bescheid. Heute ist, sehe ich da nichts mehr. Wobei, habe ich euch mal erzählt, dass ich eigentlich 150% Sehkraft habe? Sowas geht. Ja, genau. Icefreak, danke schön für den Sub. Hast die Festplatte halt nicht pass-through. Und? Ich meine, mehr als 60 MB die Sekunde sollte das ja aber auch mit dem normalen VM-Krempel schaffen. Oh. Aber naja, was willst du machen? Hält sich in Grenzen. Hast du bei der Twitch gesehen, man kann die Schrift hat? Ja, hab ich. Was hast du denn geschrieben? Na ehrlich, wer bist du denn und was machst du so für Wublor, für Content? Ich bin Wublors. Und ich lese den Chat zusammen mit allen anderen. Nee, normalerweise, und das siehst du wahrscheinlich auch in der Video-History, machen wir eigentlich eher Technik-Content. Ab und zu mal spielen wir auch irgendwas. Aber heute bin ich on gekommen, einfach zum Schwätzen. Ohne großartig was zu machen. Vielleicht gucken wir uns auch noch ein paar Videos an. Aber ansonsten gibt's heute nichts Spannendes. Okay, passt schon. Ja, das ist, es ist sehr langsam, ne? Wundert mich jetzt auch. Kann man da noch irgendwas einstellen? Moment. Current Size 5,6. Naja, muss ja so sein. Advanced. Man weiß es nicht. Schon Streamthema gefunden? Nee. Juckt mich auch nicht. Ganz ehrlich, es ist schnell genug. Brauchst du beim Mikrotik Winbox oder Webfig? Beides. Ich benutze beides. Webfig war übrigens der beste Name für einen Webinterface aller Zeiten. Webfig. Das ist echt der beste Name, gerade auf Deutsch ausgesprochen. Also, ich benutze Webfig, wenn ich mal kurz was nachgucken will. Und Winbox, wenn ich beispielsweise Firewall-Regeln einstellen will. Also, wenn es ein bisschen was ordentliches sein muss, auch in der richtigen Reihenfolge und ich sicher sein muss, dass das auch alles richtig angezeigt wird, dann Winbox, wenn ich mal kurz Leases DHCP technisch nachgucken will, Webinterface. Das CLI bei Mikrotik habe ich tatsächlich so gut wie nicht verwendet und das, was ich bisher davon gesehen habe, hat mich auch nicht geschockt. Kennst du was? Magic Wormhole. Das hört sich ein bisschen unanständig an, fast schon. Für File-Transfer, nee, sagt mir nix. Teilst du dein OS für Spiele und Platte? Ja, aber nicht zwischen OS und Platte. Ich habe eine SSD für System und ich habe eine zweite SSD für anderen Krempel, wie VMs und sowas zum Beispiel, und auch eine Magnetfestplatte. Stimmt gar nicht. Ich habe eine SSD für System, eine SSD noch und noch zwei weitere, also insgesamt drei SSDs und noch eine Magnetfestplatte dran. Also eigentlich nicht danach geteilt, aber ich habe beispielsweise Download auf der Magnetplatte und sowas. Das bringt ja nichts, damit sich seine SSD voll zu müllen. Ich wollte gerade noch was anderes probieren. Was macht denn die alte Stream-VM? Was macht denn die alte Stream-VM? Vielleicht ist es dort schneller mit der Platte. Wo liegt die? Was war's? Test? Ich hab ja immer so bescheiden abgetestet. Wo liegt denn die Platte da? C-Doppelpunkt, okay. Vielleicht ist C ja schneller. Gucken wir mal. DD if gleich def 0. Block size. Machen wir mal 4 MB ist eigentlich schon ganz gut. OF gleich blub.bin. Status progress. Wirklich viel schneller ist das auch nicht, oder? Ups. Das war jetzt ziemlich PPG, Alter.
Piss dich!
Ach so, dann muss ich die Block Size doppelt einstellen? Ich glaube schon. Ah! Aber trotzdem, so viel schneller ist es jetzt auch nicht. Es ist aber schneller. Es ist schneller, aber es ist nicht wirklich so schnell, wie ich das gerne hätte. Aber es ist schneller. Das so viel ist schon mal klar. Aber wir sind jetzt nicht da, um irgendwelche VMs zu debuggen. Da habe ich keinen Bock drauf. Das muss ich wahrscheinlich morgen schon wieder machen. Weil nee, VMs debuggen nicht, aber irgendwas in der Richtung bestimmt. Ja. Frage in den Chat. Haben wir eine stärkere CPU bestellt? Wenn ich die einfach tausche, könnte ich mit Windows 10 Probleme bekommen. Eigentlich ist es ja Mainboard-Wechsel. Aber ich weiß nicht, ob Microsoft das überhaupt erzählt hat. Bisher nach welchen Kriterien sie entscheiden, wann sich ein Rechner geändert hat. Ja, könnte sein, aber du kannst deine Windows-Lizenz sicherlich dann über den offiziellen Weg umziehen. Das geht bestimmt. Habe ich aber noch nie gemacht. Oder du holst dir irgendeinen OEM-Key vom China-Chines und weiter geht's. Vielleicht liegt's auch, ich weiß es nicht, woran es liegt. Es ist aber schnell genug. Es ist so schnell, dass ich keine Probleme habe damit. Ich werde da nichts machen. Hast du schon mal was mit Telefonanlagen gemacht? Oh, zum Glück nicht. Zum Glück. Nein. Habe ich nicht. Bin ich auch sehr froh drüber. Dass ich da nichts mitmachen musste bisher. Weil das ist wirklich immer extrem Pains-Champ. Ich hab kein BitLocker. Keepass oder BitOne? Bei mir Keepass. Aber ich kann... Es gibt Pro und Contra für beides. Also, man kann ohne Probleme auch Vault... Also, nicht BitOne, sondern Vault Warden. Was ist ein Wort? Auch verwenden. Ja, gerade wenn man beispielsweise eher das Ganze mit einem Browser verwenden will... und eventuell von mehreren Geräten keinen Bock hat, sich irgendwie ein Keypass-Datei zu synken. Es ist alles legitim. Also ich finde, kann man beides verwenden. Ist beides sinnvoll. Ich persönlich verwende Keypass hauptsächlich aus dem Grund, weil ich Keypass die letzten 15 Jahre oder so verwende und da alles drin steht. Und es auch so ziemlich die einzige Datei ist, die ich tatsächlich regelmäßig synke und backupe. Weil wenn die verloren geht, wäre wirklich doof. So, gibt's irgendwas Spannendes, was man sich angucken kann? Was haben wir denn hier? Nintendo's Computer Advice could ruin your network. Hoi. Warum das denn? Ist das Chibate-Überschrift wieder?
So, turns out Nintendo has a few support pages
also
on
the
site
Nintendo.
To help you if you have any network issues with your Switch or other Nintendo device. But they're a bit questionable, to say the
least. Ja. Das ist die Sache von Microsoft und Sony früher aber auch gewesen, was die da geschrieben haben, teilweise für einen Blödsinn. Da stand mal, bei Sony stand man auf der Seite, man soll seine PlayStation direkt an den Router anschließen und in eine DMZ packen. Das ist auf so vielen Ebenen bescheuert, dass mir da gar nichts mehr zu einfällt. Fängt ja schon an mit, dass die Bezeichnung DMZ vollkommen pepega ist in dem Fall. Hat nichts mit einer DMZ zu tun, was die da beschrieben haben. Wie funktioniert die Cloud von Bitwarden? Nee, die ist nicht kostenlos. Und Bitwarden in der Cloud würde ich auch nicht verwenden. Wenn schon, würde ich ein self-hosted Bitwarden bzw. Vaultwarden nehmen. Und das dann eben intern benutzen als Webinterface. Aber ich würde im Leben nicht, das Letzte, was ich machen würde, ist einen Cloud-Service zu verwenden für Passwörter. Das ist meiner Ansicht nach das Dümmste, was man machen kann. Du vertraust einem Cloud-Anbieter, wo du überhaupt nicht nachvollziehen kannst, was der macht, was der in seiner Software, du vertraust dem deine wichtigsten Passwörter und Accounts an, im Leben nicht. Man sollte niemals Passwörter bei irgendeinem Cloud-Dienstleister hosten. Und selbst, wenn die sagen, ja, wir verschlüsseln noch alles kleinseitig, kann das irgendjemand von euch nachvollziehen, ob das so ist? Die können viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Ja, und im schlimmsten Fall wird ihr Update-Server übernommen und das Ding pusht Updates und ihr installiert das Update und dann pusht das irgendwie eure Accounts zu den Russen oder den China-Chinesen oder so. Also, im Leben nicht. Ich würde nie Passwörter in die Cloud packen. Nie. Egal, wie sehr ihr diesem Anbieter vertraut. Nee, aber es gibt einen Open-Source-Nachbau. Wobei, doch, ich glaube, der Bitwarden Server ist tatsächlich Open Source. Aber der muss wohl sehr ressourcenintensiv sein. Ob er jetzt so ressourcenintensiv ist wie mein Home Assistant Add-on, das weiß ich natürlich nicht. Aber er soll relativ ressourcenintensiv sein. Deswegen benutzen die meisten Leute das da. Ist das Ganze finanziert? Wahrscheinlich mit Premium-Abos oder so. Da würde ich das hier nehmen. Das hier finanziert sich gar nicht. Das ist einfach, weil der Typ nett ist und es programmiert hat für Leute kostenlos zum Benutzen. Das kannst du machen. Aber ganz im Ernst, ich würde meinen Passwortmanager nicht ins Internet freigeben. Selbst mit Reverse Proxy und mal mindestens Basic Auth besser irgendeinen Authentifizierungsprovider noch und Zwei-Faktor-Authentifizierung machen. Aber ganz im Ernst, ich würde das ist wirklich das allerletzte, wie soll ich sagen, so Schritt, wenn es gar nicht anders geht, dass ich meinen Passwortmanager ins Internet freigeben würde. Hast du mal andere Suchmaschinen außer Google verwendet? Ja, ich verwende tatsächlich relativ oft DuckDuckGo. Habe ich teilweise sogar deutlich sinnvollere Ergebnisse wie bei Google. Google findet zwar potenziell mehr, aber Google findet oftmals viel Shit. Also, keine Ahnung. Nehmen wir mal das Beispiel, ich würde jetzt nach meinem neuen GitHub-Projekt suchen. Da findet DuckDuckGo zwei Seiten mit halbwegs sinnvollen Matches. Google findet 8 Seiten mit teilweise übelstem Schwachsinn, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Also DuckDuckGo verwende ich recht oft. Bitwarden läuft bei mir als Docker-Container wunderbar, ja. Würdest du VPN für Bitwarden verwenden? Also wenn ich wirklich, also das Erste, ich würde mir erstmal überlegen, brauche ich denn wirklich alle meine Passwörter auf meinem mobilen Gerät? Weil in deinem Passwortmanager hast du, keine Ahnung, 500 Passwörter drin stehen. Da sind Sachen drin, vom Online-Banking bis zum OnlyFans-Account. Und wahrscheinlich brauchst du den OnlyFans-Account nicht mobile. Oder du brauchst beispielsweise dein Banking-Login nicht mobile. Oder du brauchst deinen Account für eBay nicht mobile oder was auch immer. Also normalerweise braucht man mobile 2, 3 Accounts. Ja, das ist der E-Mail-Account oder die 2 E-Mail-Accounts vielleicht. Ja, dann noch für irgendwelche Web-Services, wo man die App nicht verwendet, sondern über den Browser benutzt. Ansonsten ist doch im Endeffekt mobile selten, dass man da Passwörter braucht. Normalerweise brauchst du 2 bis 3 Passwörter mobile vielleicht und das war's. So, das heißt, wenn das der Fall ist, muss man sich eh mal überlegen, ist es überhaupt sinnvoll, dass man alle Passwörter irgendwie mobile verfügbar machen will. So, wenn man jetzt doch sagt, ja, ich will alle meine Passwörter auch von mobil drauf zugreifen, dann bleibt dir nichts anderes übrig, sicherheitstechnisch, als ein VPN zu verwenden. Klar, du kannst ein Reverse-Proxy machen, du kannst Basic Auth, 2-Faktor-Authentifizierung, was auch immer davor machen. Ich persönlich bin aber ein VPN, ist immer noch das Beste, was du machen kannst, weil dann gibst du ja nicht wirklich deinen, und am besten noch mit Client-Zertifikat plus 2-Faktor-Authentifizierung, macht so viel wie geht. Nee, aber VPN ist insofern das Beste, weil du gibst ja nicht dein Passwortmanager frei, sondern du kommst dann erstmal per VPN in ein extra Netz, von wo du dann wieder Freischaltung hast auf ein paar interne Dienste. Das heißt, du musst erstmal deine VPN-Authentifizierung machen, plus alles, was dranhängt, vielleicht noch irgendwie einen Token dir zuschicken lassen oder so. Und danach musst du dich dann noch zum Service verbinden und dort dann nochmal dein Masterpasswort und sonst was eingeben. Also das ist okay. VPN ist in Ordnung. VPN in dem Fall ist meiner Meinung nach auch das Beste. Ich meine, noch besser ist natürlich, du musst es gar nicht freigeben nach außen hin. Ups. Ja, habe ich auch. MV? Ja, genau, MV. Muss man sagen, es gibt unter Linux keine Dateiendung in dem Fall. Du kannst auch mehrere Punkte in die Datei machen und sowas. Du kannst auch .txt komplett weglassen. Aber wenn du halt eine Datei mit einem .txt drin hast, machst du MV, dann MV ist im Endeffekt ein Move, ja, du benennst das um. Von test.txt nach test. Meinung zu WireGuard, ziemlich coole Geschichte. WireGuard ist POC. Also ich habe die meisten Sachen bei mir daheim mit OpenVPN gemacht, wenn ich VPN verwendet habe, als ich noch oft VPN verwendet habe. Mittlerweile habe ich ja von außen nach innen gar nichts mehr. Ich habe kein VPN. Wenn ich jetzt VPN machen würde, sagen wir zum Beispiel, ich möchte ein VPN machen, weil ich demnächst mein Hoftor von unterwegs auf und zu machen will. Oder ziemlich bescheuertes Anwendungsgebiet, ich gebe es zu, aber nur mal theoretisch. Dann würde ich wahrscheinlich WireGuard verwenden. Hatte Julian Bam nicht 5-Faktor-Authentifizierung, wurde trotzdem gehackt? War da nicht was? Wie das finanziert wird, wahrscheinlich durch Werbung. Weiß ich nicht, ob die Werbung machen. Oder durch Premium-Benutzer. Oder irgendwelche Premium-Plans oder sonst was. Die werden schon ganz gut verdienen. Wahrscheinlich ist das sogar Absicht, dass die Leute diesen Service verwenden und dann sich so auf den Service verlassen, dass sie denken, ah, jetzt hätte ich gerne ein bisschen mehr. Und also wahrscheinlich ist das sogar dazu, um die Leute ins Premium irgendwie zu bringen. Machen ja viele Services kostenlose Base-Abo. Ist ja auch das Beste, was du machen kannst. Weil wenn die Leute bei dir erstmal im Ökosystem drin sind, dann kriegst du sie leichter dazu, irgendwelche Paid-Services zu verwenden. So, also, was macht Nintendo denn jetzt? Wollen wir uns so angucken.
Least. For example, here's a page where they talk about how to set up port forwarding. If
Erzähl.
You don't know what that means, don't worry, I'll explain in a minute. But let's take a look. It says assign a network IP to your console,
ja.
Okay, and it has a link to another page we'll see later.
Okay, wie geht's weiter? Login to your router settings. Also da würde ich mir schon mal Gedanken machen, wenn ich, um eine Konsole ins Internet zu bringen, mich überhaupt auf meinen Router anmelden müsste. Höchstens für DHCP-Reservierung, aber selbst das ist blödsinnig, weil warum sollte eine Konsole eine feste IP benötigen?
Log into your router setting.
Also, eine feste, insofern, dass die sich gar nicht ändert. DHCP-IP ist ja auch fest, bis die Lease abläuft für... Was ist so? Leute, wisst ihr, wie lange ist denn so die Standard-DHCP-Leases? 4 Tage oder sowas?
Locate the port forwarding settings. All seems alright. But then it gets to the part where it tells you which ports to forward. Which are all of them.
Oh my god, bro.
1 bis 65.535 UDP. Nintendo, was ist denn mit euch los? Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Warum sollte man das denn machen? Also, das ergibt vielleicht aus Nintendo-Sicht Sinn, so nach dem Motto, wir sind nicht in der Lage, Löcher in NAT zu machen. Oder wollen P2P-Hosting und wir sind zu dumm, es ordentlich zu programmieren, aber das ist doch total unsinnig. Mal ganz davon abgesehen, sollte die Switch oder die Wii oder was da hinten dran hängt, mal wirklich in irgendeiner Art und Weise angreifbar sein, dann hast du halt auch schöne gleich Zugriff drauf, ja. Also, das ist ja hängen geblieben. You'll often need to for... Nein, man sollte das nie needen.
Oh, hell no, man. What the...
Now, many of you already immediately recognize
ja, das müssen wir uns jetzt nicht
absurd
angucken.
And potentially dangerous this is, but for those of you who...
Okay, mit den Anfang, mal gucken, was er sagt. Also wir gucken uns jetzt kein Port-Forwarding-Video an.
When you're using a computer or other device, there are potentially many programs running on it simultaneously, but
ja.
They all need to share the same internet connection. So to
ja.
Solve this, there are a bunch of what are called ports, which you can sort of think of like lanes on a highway. Each application running will claim its own...
Chat, Preisfrage. Und wie nennt man die Kombination von einer IP-Adresse plus Port? Also wie nennt man das, worauf dann beispielsweise der HTTP lauscht oder worauf dann Steam lauscht? Die Kombination aus IP und Port. Socket! Easy. Endpunkt ist auch okay. Endpunkt lasse ich mir auch gefallen. Wenigstens Six-Head-Chat heute wieder angesagt. Exit, ich bin zufrieden mit euch. Ich bin Hut ab. Ich habe keinen Fedora-Hut-Tipp-Emote, aber High-IQ-Chat. So mag ich das.
Own port and send out connections on it in so-called packets of data. And they also listen on that port for any responses. Now, each packet contains info like which computer it came from and which port it's using. And the responses will also have that info so the router knows where to send those responses to which device. And just like your home has a public
Hab ich nicht aufgepasst. User,
and the responses will also
Was?
Responses. Now, each packet will claim its own port and
ja.
Send out connections on it in so-called packets of data. And
ja.
They also listen on that port for any responses. Now, each packet
ja.
Contains info like which computer it came from
Destination.
And which port it's using. And the responses
ja.
Will also have that info so the router knows where to send those responses to which device. And just like your
ja.
Home has a public IP address... All devices that are connected to your router have a local
ja,
IP address.
Ist alles ist gut erklärt, ist okay.
Which is how
ja.
The router can direct where to send various data. But what do you do if you have some data packets that come in and aren't a response to anything? They're just
Gar
unsolicited.
Nix. Dann musst
That's
du Ports
where your router's firewall comes
genau.
In. By default, your router will just block such data. For starters, because it wouldn't even know which device in your network to send
Richtig.
The information to.
Das And ist gut, dass er das sagt. Das ist das, was nämlich viele immer wrong getten. Wir müssten echt mal einen Stream machen, wo ich versuche, auf alle Anglizismen zu verzichten. Das ist das, was viele immer irgendwie nicht richtig verstehen. Also, Das ist nicht die Firewall, wo irgendeine Drop-Regel drin ist. Der Router weiß schlicht und ergreifend nicht, wohin er das schicken soll. Der hat eine Public-IP und bei euch im Netz stehen, keine Ahnung, 50 Geräte. Wo soll er es hinschicken, wenn ein Paket ankommt? Er weiß es doch gar nicht. Woher soll er es wissen? Es ist ja keine Antwort auf ein Paket, wo vorher quasi was rausgegangen ist. Er weiß es schlicht und ergreifend nicht. Das kommt an seine externe IP-Adresse gerichtet, also an ihn. Auf irgendeinem Port. Und dann sagt er, gibt's nicht. Bei mir gibt's nix auf Port 4444. Und deswegen schmeißt das weg oder schickt irgendeinen Rejected oder sonst was. Genau, das ist das, warum es nicht funktioniert. Also sprich, wenn du NAT machst mit einer Public IP und du nicht Portweiterleitung einrichtest, weiß der Router schlicht und ergreifend nicht, wo er Sachen hinschicken soll. Das liegt nicht daran, dass da irgendwie eine Firewall drauf ist, die das droppt. Das würde komplett ohne irgendwie Paketfiltergeschichten gehen. Er wüsste schlicht und ergreifend nicht, was er damit machen soll.
And even if it did, you would have a whole bunch of bots from all over the internet constantly probing all your
ports
to see if there are any applications running on any of them that have vulnerabilities that can
be exploited.
However, there are sometimes cases where you actually want to be able to accept unsolicited data. For example, a lot of video games, if the company doesn't want to set up their own servers to host games on, then the game will have one player from the map.
Ja, zum Beispiel Splatoon, wo ich bis heute nicht verstehe, warum schafft es Nintendo nicht, ordentlich mal ein paar Server hinzustellen? Es ist ja nicht so, als würden Splatoon-Server jetzt irgendwie Unsummen an Ressourcen fressen. Gerade in der heutigen Zeit, wo Cloud-Ressourcen billig sind und sich gerade Game-Server auch wunderbar skalieren lassen. Ich verstehe das Problem nicht. Gut, Nintendo denkt sich, warum ein bisschen was ausgeben, wenn man es auch komplett umsonst haben kann, aber das ist komplett für den Arsch. Also, da spielen keine 15 Millionen Leute gleichzeitig. Selbst dann sieht man doch, dass es bei anderen Games funktioniert. Da machen sie ja auch Kohle mit, wenn das 15 Millionen Leute gleichzeitig spielen würden. Also, dass das nicht, also das P2P-Hosting immer noch so ein Ding ist, aber es ist einfach so. Nintendo und Online-Sachen waren leider schon immer verkackt. Und als sie diesen Twitch Premium Service angekündigt haben, dachte ich mir aber auch schon von Anfang an, was genau, also warum genau sollte man sich das kaufen? Für NES-Klassiker. NES-Klassiker kann ich auf dem Emulator spielen. Besser als von Nintendo selbst. Also das habe ich nicht verstanden. Und ansonsten, tja, die Splatoon-App ist auch total verkackt. Also Nintendo und Online ist so ein Spezialding. Was verstehe ich nicht.
Match, be the host and act like a temporary server, where the other players connect to that console and that console runs the server. And that game will use a certain port, like 55,555. Or multiple, it might be a range of them. That is where port forwarding comes in. It's basically like telling your router, hey, if you get any unsolicited data trying to access port 55555, let that through and send it directly
Correct.
To the console at whatever IP address.
Yep.
And while there are some minor risks to this that I won't go into, like for example, if another application uses the same port while the game isn't running, generally porting a couple game ports is not that big a deal. But now you're probably
Aber mal ganz davon abgesehen, man sollte es eigentlich in der heutigen Zeit gar nicht mehr brauchen, wenn das ordentlich gemacht ist.
See the problem with Nintendo's advice. It's effectively telling you to allow all connections that are unsolicited through your router and go directly to your Switch or whatever Nintendo console. Apparently, they don't have a standard set of ports that different games use. So instead of maybe telling you which ports to forward for which specific game you're worried about, they just tell you to forward literally every single port.
Das ist
now,
total
while this
hängen
is absurd,
geblieben.
Does it mean that your network is immediately going to be hacked? No, not necessarily. Yeah. Especially if you...
Man muss sagen, UDP-Ports sind jetzt meistens auch nicht so das Ding, wo die üblichen Verdächtigen dran lauschen, aber trotzdem, ganz ehrlich, mal einfach alle UDP-Ports aufmachen und sei es nur auf eine Nintendo Switch, ist trotzdem keine gute Idee.
You set up some safeguards, like setting a static IP on the game console and reserving the IP in your router settings to make sure no other device uses it, which is not what Nintendo says to do. on another support page, they do show you how to set a static local IP for your Switch console. And the method they give is also hilarious, but I'll come back to that later. It's not so important. The main problem with their instruction on setting the IP for your Switch is that nowhere do...
Moment, was? Mein Chat, das muss ich mal kurz lesen. Das habe ich gerade so auf den ersten Blick nicht verstanden, was? Was auch ein Thema sein könnte, dass die Hardware bzw. Server dahinter so extrem... Die bestellen noch keine extra Server, um da ihr Splatoon, ihre Splatoon-Server... Wenn ich Server meine, meine ich keine Hardware. Das muss ich auch mal dazu sagen. Ich meine irgendwas... Was so aussieht wie ein Server, wenn man sich drauf einloggt und worauf man einen Splatoon-Server dann laufen lassen oder einen Splatoon-Service drauf laufen lassen könnte. Ich meine damit nicht die Hardware. Nein, nein, das, die müssen auch ihre Services nicht mehr aufstocken. Nintendo lässt doch sowas heute nicht mehr selber laufen. Die gehen zu AWS oder die gehen zu Google oder die gehen zu irgendeinem. Vielleicht gehen die auch zu. Vielleicht haben die auch selbst sowas. Ja, kann ja sein. Nintendo hat ja genug Kohle. Vielleicht haben die auch selbst ein paar Ersätze in der Welt rumstehen. Das glaube ich aber nicht. Und selbst wenn dort die Splatoon-Server dabei laufen lassen, ist kein Ding. Du brauchst ja keine extra Hardware dafür. Wahrscheinlich läuft sowas heutzutage noch nicht mal in der VM. Würde ich jetzt mal tippen. Also ich bin jetzt kein Spieleprogrammierer. Ich kann mir das nur eben so. Wenn ich mir überlege, wie ich einen Online-Service aufbauen würde, also sagen wir mal, ich würde einen MMO betreiben oder halt, nee, sagen wir mal, ich möchte Splatoon-Server betreiben, dann würde ich gucken, dass sich dieser Service ein bisschen aufsplitten lässt. Also zum Beispiel, dass man die Systeme, die sowas wie Login machen, Login-Systeme, ich weiß, Overwatch zeigt gerade was anderes, aber das sind wahrscheinlich nicht die, die super viel Last pro User brauchen, die aber viele User abkriegen. So, und das ist was, das lässt sich wunderbar, wie man so schön sagt, horizontal skalieren. Also, da stellst du irgendwelche Load-Balancer hin oder denkst dir in irgendeiner Art und Weise was der Lastverteilung aus. Vielleicht machst du auch DNS-Load-Balancing, wäre in dem Fall tatsächlich gar nicht so doof. Dann lässt du nämlich einfach den Client entscheiden, ob er jetzt zu Login-Server A, B, C oder D geht. In dem Fall wäre, ne, warte, das stimmt nicht. Nicht wirklich den Client entscheiden, aber ich benenne es jetzt einfach mal so. Dann kannst du nämlich das gut aufblitzen, machst du mehrere Eingänge vielleicht sogar mit Load Balancer und dahinter skalierst du schön horizontal deinen Login-Service, dass du keine Queue von 50.000 Leuten hast. Was immer ein bisschen problematisch ist, wenn irgendwelche Datenbankabfragen gemacht werden müssen und eher, wenn Datenbank-Writes gemacht werden müssen. Also sprich zum Beispiel, der User will sich einloggen. Ja, natürlich, da muss mal in der Datenbank geguckt werden. Datenbank-Reads kriegst du relativ gut parallelisiert. Datenbank-Writes ist die Frage, was du da unten drunter verwendest. Also klassische Datenbank-Cluster ist eher so, dass einer so der Master-Knoten ist, über den geschrieben wird und der Rest ist meistens Read. Was aber auch nicht schlimm ist, weil das zu 90% Reads sind. Aber wenn halt ganz viele Logins kommen und dann willst du pro Login, was auch immer, die Login-Zeit speichern oder irgendwie sowas. Ja, da gibt's ein paar Writes. Nicht Master Read, Master Write. Ich bin nicht der große Datenbank-Clusterer. Ich kann es dir im Detail nicht erklären. Ich weiß nur, dass du es beispielsweise bei Postgres, dass es da relativ beliebt ist. Du hast einen Cluster, von denen kannst du alle Nodes fragen, aber du kannst nur über eine Node schreiben. Was für Webservices wunderbar ist, weil 90% sind eh Reads. So, das ist das Erste, was ich machen würde. Und das Zweite ist, dass meine Game-Server eben auch entsprechend skalierbar sind. Was von der Idee her eigentlich eine super, ja, wie soll ich, super einfache Geschichte sein soll, weil so ein Game-Server muss halt pro Lobby einmal gestartet werden. Und das würde sich wunderbar eignen, halt als einzelner Service, der dann halt gestartet wird. Du hast irgendeinen Login-Server und einen Matchmaking-Server in einem. Da wird dann drüber die Lobby erstellt, Matchmaking gemacht. So, und dann wird gesagt, keine Ahnung, diese 8 Spieler spielen gegen diese 8 Spieler. Und dann wird ein Service, ein Service gestartet, wie auch immer gearteter Form, ja, wahrscheinlich irgendwas Containerisiertes oder du hast schon welche laufen oder ein Server kann mehrere Sessions, wie auch immer das programmiert ist. Und dann schickst du über deinen Matchmaking-Server den Clients einfach diesen Server. Da sagst du hier, das ist euer Server Matchmaking, der kriegt irgendeine Unique ID. Und dann connecten sich die Leute da drauf und dann sind sie auf ihrem Server. Und können da spielen. Und nachdem eine Session, quasi so eine Lobby, gleich eine Serverinstanz, eine Game-Server-Instanz ist, lässt sich das super parallelisieren. Du musst vielleicht dein ESX-Cluster oder dein Kubernetes-Cluster oder was auch immer du da hast, ein bisschen aufstocken. Aber das ist wahrscheinlich bei sowas wie Amazon und Google auch für ein fettes Game nicht notwendig. Die haben genug. Also ganz ehrlich, das ist einfach nur, weil die zu faul sind bei Nintendo oder aber, weil die sich denken, warum Geld ausgeben, wenn man es auch kostenlos machen kann. Ich erkläre dir auch was zu Git, wenn du mir Datenbankclustern erklärst. Ja, ich weiß. Ich wollte auch was im Stream, wollten wir was machen. Bester DNS-Server für eigene Domains im lokalen Netz. Nimm den DNS-Server von deinem Router und mach's nicht unnötig kompliziert. Ich verwende auch den DNS auf meiner Mikrotik-Kiste. Gut, ich habe fürs Mobile, fürs WLAN, habe ich noch ein Adblock. Ne, wie heißt das Ding? AdGuard? AdGuard Home, genau. Habe ich dort installiert. Als DNS-Adblocker für mobile Geräte. Aber ansonsten, ich verwende den DNS-Server von meinem Router, warum nicht? Unter der Haube ist es bei ganz vielen ein DNS-Mask. Auf vielen Linux-basierten Systemen. Also bei Mikrotik bin ich mir relativ sicher, dass es ein DNS-Mask ist. Bei der Fritzbox vermute ich mal unter der Haube auch ein DNS-Mask. Weiß ich aber nicht. Ja, DNS-Mask ist recht beliebt, ja, das stimmt. Ja, das gibt einen Grund, aber ich kann es dir nicht mehr genau sagen. Wir haben mal so einen Vergleichsstream gemacht. Ich war der Meinung, dass AdGuard Home sich besser eignet für das, was ich machen will. Ich wollte irgendwelche Spezialfilterregeln oder sowas machen. Ich weiß es nicht mehr. Aber das ging damit besser. Also Bind ist auf jeden Fall Overkill dafür. DNS-Mask ist dafür super. DNS-Mask kann so gut wie alles. Bind ist ja auch eher so Dinger, ist ja eher sowas wie, wenn man Auto-Updates dann machen will und wenn man halt wirklich viele, viele Domains hat, die andere auflösen wollen bei einem. Also sprich, wenn ich Provider bin oder sowas und ich halt sage, hier, ich habe zwei DNS-Server, die sind zuständig für diese Domains. Dann aber ansonsten, ganz ehrlich, die Bind-Config ist auch Abfuck. Aha. Da muss ich ehrlich sagen, habe ich wenig Plan von. Okay, gucken wir mal weiter. Was erzählt er denn noch dazu?
They tell you to reserve that IP address in your router. You see, what could happen is if you router. Turn off your game console and therefore that local IP isn't in use for a while, router. Your router may just assign that IP address to another device.
Können Sie sich alle mal entscheiden? Ich persönlich bin ja für Router. Aber viele Amis und gerade Cisco-Fans sind für Router.
Now you'd have some random device, which might be a computer, a printer, a security camera, whatever, that now has the IP address that you just forwarded all the ports to, which
deswegen sage ich ja, UDP ist meistens nicht so schlimm. In der Regel kann man davon ausgehen, dass das ganze Zeug, das Webinterface von der IP-Cam oder so, dass das auf TCP läuft. Allerdings der Livestream auf der IP-Cam, der kann durchaus UDP sein. Ich glaube, RTSP ist, glaube ich, standardmäßig sogar UDP. Wobei viele es trotzdem über TCP verwenden, weil Pakete verloren und so Zeug.
Which is a massive security risk. Many devices, like the ones I mentioned,
ja, or also
smart devices, may have a web interface.
Wieso sollte man Livestream auch TCP machen? Naja, weil du vielleicht sicherstellen willst, dass nichts verloren geht. Man könnte jetzt sagen, Livestream mit Low Latency auf keinen Fall, weil was juckt mich ein Paket, was ich bekomme, weil es verloren gegangen ist, eine halbe Sekunde später, ja? Also wenn das super Low Latency sein soll, dann ja, aber ansonsten hast du ja eher mal einen Buffer von so 1, 2 Sekunden. Und dann ist das schon sinnvoll. Warum nicht? Ich meine, wenn du 1, 2 Sekunden Buffer hast und mal was verloren geht und es wird wieder geschickt, das ist ja dann rechtzeitig da. Und dann kann man das schon machen. Also ich muss sagen, ich habe auch viel bessere Erfahrungen gemacht bei meinen Kameras mit RTSP über TCP. Mag sein, dass der RTSP-Server auf den Kameras einfach Kacke ist, aber mit TCP funktioniert das tatsächlich deutlich besser.
You control it like through a web browser. But a lot of times these will have a default publicly known login, like a default password. And if someone tries probing your IP address, they'll see,
Admin
oh,
1,
on
2,
this
3, 4,
port,
5,
there's this
6.
web interface for this RAN device.
Willst du mal eine
Ooh, oh, it's
Umfrage
this
machen, was
camera.
wer
Let me
als
look up.
Passwortmanager benutzt? Können wir machen, ja? Klar, warum nicht? Mach ich. Welchen Passwortmanager verwendet ihr? Fragezeichen. Was haben wir denn? Was soll ich denn da reinschreiben, Chat? Sagt mal, was soll ich denn noch zur Auswahl? Also KeePass, Bitwarden, Cloud, Bitwarden on self-hosted. Last Pass, Kekkel. Oder nix. Papier. Ja. Mehr kann man nicht hinzufügen bei der Umfrage. Es gehen nur fünf. Dann machen wir das so, da lasse ich Last Pass weg. Machen wir andere hin. So, und dann. Okay. Umfrage beginnen. Schauen wir mal. Bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Also, Keypass. Ich bin auch ein Key. Ich klicke mal hier. So. Ich bin auch ein Keypass-User.
Up the default login for
Oops.
that.
Oops. Ich das File synchronisiere? Auf Mobile-Geräte und so gar nicht. Ich mache da ab und zu einen Backup von und fertig. Andere. Okay, es verwenden relativ viele Leute andere Sachen. Na gut, da ist dann wahrscheinlich. Ja, habe ich mal kurz getestet, aber nie weiter verwendet. Enpass, den traue ich nicht, weil der Client nicht Open Source ist. Wer weiß, was die da machen. Okay, Keepass gefolgt von ja anderer, erzählt, gefolgt von Bitwarden Cloud. Okay, tatsächlich, und Bitwarden. Ja. Interessant. Ein paar sind oldschool und machen es auf Papier. Also in der Config von KeePass steht alles im Klartext? Was? Das wäre mir jetzt neu. Das würde ja den kompletten Sinn eines Passwortmanagers mit Masterpasswort defeaten. Was ein Satz, Alter, wieder. Das würde den Sinn eines Passwortmanagers defeaten, Alter. Ich Mal ganz davon abgesehen, selbst wenn da jetzt was drin. Okay. Okay. Wollen wir das mal ausprobieren, Keypass? Ich glaube, das ist eine ziemlich. Ich glaube, das ist eine ziemlich alte Keypass-Version, die ich hier gerade habe. Check Update. Ja. Egal, selbst da. New? So, Desktop. Hier, Desktop. Database. Master Passwort 123456. 123456. Estimated Quality. Beste. Is weak, yes. Database Settings. Database Name. Ja, alles Default. Emergency Cheat. Nein, skip. Okay, Michael 321. Okay, legen wir mal was an. Legen wir mal was hier an. Internet. Lulw. Passwort. Kekkel. Dreimal. Highly secure. Username ist Blub. Okay, so. Safe. So. Und wohin soll ich jetzt? AppData. Moment. AppData. Slash. Wohin? Roaming? Ups. AppData. Nee. Roaming. Ah, da bin ich schon. Roaming. Keypass. Keypass Config XML. Kekkel. Nö, da steht kein Passwort drin. Da steht kein Passwort drin. Da steht der Pfad zur Datenbank drin. Da stehen keine Passwörter drin. Warum sollten da auch Passwörter drin stehen? Nichts drin. Da müsste jetzt ja dieser. Da wäre. Genau, das wäre komplett unnötig. Da müsste ja das Passwort hier irgendwo drin stehen jetzt. Also. Nee. Wäre ja auch irgendwie sinnvoll. Also ja, ich insofern ein Problem hat KeePass, aber das hat so gut wie jeder Passwortmanager. Wenn die Software geöffnet ist und Teile der Passwörter im RAM sind. Also entschlüsselt wurden mit dem Masterpasswort und die Passwörter eingelesen wurden und im RAM teilweise stehen, dann kann man die theoretisch aus dem RAM auslesen, ja. Das Problem hat aber jeder Passwortmanager. Ja, deswegen ist. Also das hätte mich jetzt auch äußerst gewundert. Nee, das ist natürlich nicht so.
That camera, and very few people bother changing the password. So now it's very possible someone randomly.
So, wie geht es weiter?
But still, all right. Now, before I did mention the dumb instructions Nintendo has for setting a static IP on your Switch console, and I just have to go over it because it's hilarious. Basically, they say to first go to your computer and get some info about your network there, like what format your network uses for local IPs. Fair enough. Then they say to look at the local IP for that computer and add 20 to the last number.
Hä? Warum? Gehen die davon aus, dass niemand mehr als 20 Geräte hat und der DHCP halt von unten verteilt und man mit 20 sicherlich safe ist? Das ist aber ein ziemlicher Trugschluss von Nintendo. Wenn KeePass über WebDAV geladen wird, dann können die Dateien für den WebDAV-Zugang in der Config stehen. Ja gut, wenn du in deiner WebDAV-URL irgendwie dein Passwort drin hast, ja, okay. Bestimmt, natürlich, aber halt nicht die von der Datenbank.
And use that as the IP for your Switch. And if that doesn't work, try 30, 40.
Alter! Was für ein ultra bescheuerter Advice. Ja, das ist wirklich hängen geblieben. Das ist wirklich richtig dumm. Ich meine, ja, irgendwann wirst du schon mal eine freie finden. Die Sache ist bloß die, ob die dann wirklich frei ist oder nur das Gerät aus, weiß man ja nicht. Und wie wäre es, in seinen Router einfach mal reinzugucken? Das Einfachste ist eh. Also, die einfachste Möglichkeit ist, DHCP sich das Ganze ziehen lassen und dann einfach diese Adresse static, also static lease zu machen und fertig. Das ist auch am einfachsten, da muss man nichts einstellen. Static lease und gut ist.
And so on. What they're trying to do here is effectively get you to pick a random IP address that hopefully is not already in use. But this method is so stupid. Since
Ja,
usually the
das
max
ist
number
richtig
is going to
hängen
be
geblieben.
255, they could literally just say pick a random number between 2 and 255. Because one is usually used by the router. And if that number doesn't work, just pick another random one. Instead, they use this dumb system that has the illusion of being systematic. But if your computer's IP that you're looking at as an example has a IP that's pretty high up, like 250.
Ja, nicht zwangsläufig. Also, ja, das hast du hast recht, das machen die. Das ist normalerweise auch so. Aber ich glaube, das hängt ein bisschen von ab, was der Client macht. Ich glaube, der Client kann auch sagen, ich will komplett mein DHCP-Lease releasen. Und ich glaube sogar, dass du theoretisch sagen kannst per DHCP, ich will eine neue IP. Da bin ich mir aber nicht sicher. DHCP ist ja auch so eine nicht enden wollendes Ding an verschiedenen Sachen, was du da drinnen machen kannst. Zumindest weiß ich selbst, dass es Unterschiede gibt. Je nachdem, was anfragt genau, weil zum Beispiel, wenn ich mein NAS starte, dann muss ich das entschlüsseln über SSH mit einem Passwort. Und der kriegt eine andere IP als mein NAS, nachdem es hochgefahren ist. Und es ist die gleiche Netzwerkkarte, ja? Also hat dementsprechend auch die gleiche MAC-Adresse. Also es hängt schon ein bisschen davon ab, was der Client anfragt, warum der so komische Dinge anfragt, das habe ich noch nie überprüft. Die gleiche Netzwerkkarte sollte in der Regel die gleiche MAC haben, oder? Ja, man kann die MAC nahezu beliebig ändern in einem Paket, aber warum?
If you add
Oder
20.
in einem Paket ist ja falsch, man müsste ja sagen, in einem Ethernet-Frame, weil man korrekt sein will. Aber so korrekt sind wir nicht.
30 or 40 to it,
Ja, also,
none of
aber,
those are going to
ja.
work. Because
also die Methode von Nintendo ist wirklich sehr hängen
they're
geblieben.
all going to be outside the maximum range. So their advice has a chance of just straight up not working. And someone who doesn't know any better might think it's important to add specifically 20, 30, or 40 and just never be able to figure out why it's not working. So overall, I find it just unfathomable that a massive, well-known game company
Massive.
Like Nintendo is so bad at computers. Needless to say, I personally would
Na,
not
das Nintendo, dass Nintendo Probleme mit Netzwerk hat, wundert mich nicht.
Their advice, and instead try to look up which specific ports you would need to forward for whatever particular game you're looking for. Though apparently some Nintendo games may actually randomize the ports they use, which could actually mean you really would need to forward all the ports. Though I couldn't.
Das braucht man ja nicht. Also wenn das Nintendo ordentlich macht, dann kannst du Löcher in das NAT machen. Du brauchst einfach nur einen Public-Server, über den du die Verbindung herstellen lässt. Das ist kein Problem. Also das macht jedes x-beliebige Game mit einem Lobby-System. Also, das ist überhaupt kein Ding. Du brauchst dafür noch nicht mal quasi wirklich einen dedicated Server im Internet. Du brauchst einfach nur einen Vermittlungsserver beim Verbindungsaufbau. Frag mich jetzt bitte nicht mal, wie es aus dem Kopf funktioniert. Das ist was in der Richtung, beide Clients melden sich bei dem Vermittlungsserver. So, das heißt, beide Clients haben schon mal diesen Vermittlungsserver als in ihrer Verbindungstabelle ausgehend. Wissen also, wo sie Antworten hinschicken müssen. Und wie ging das jetzt weiter? Vielleicht kriegt es einer von euch noch aus dem Kopf hin. So, Und dann willst du ja von einer Seite auf die andere Seite direkt zu. Genau, dann überträgt der Vermittlungsserver die Public IP der beiden anderen beteiligten Clients. Die schicken sich gegenseitig eine Message. Diese Message wird geblockt. Erstmal durchs NAT. Ich habe vergessen, wie es weitergeht. Und dann, das zweite Package geht dann irgendwie. Das geht aber nur, wenn du es über einen Vermittlungsserver machst. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das genau funktioniert. Es ist nicht sonderlich kompliziert, wenn man sich damit beschäftigt hat. Also du kannst mit einem Vermittlungsserver relativ einfach Löcher in dein NAT bohren und das funktioniert dann. Und das müsste Nintendo eigentlich hinkriegen. Auch ohne UPnP und sonst was. Geht, wenn du einen Vermittlungsserver im Internet hast, ist es relativ einfach.
Verify that. But in any case, at least ensure that you go and figure out how to reserve the IP address for your console in your router settings.
Nee. Usually this will be einfach gar nicht diesen Blödsinn von Nintendo machen.
That's how the router
also wenn der Mist wirklich nur so funktioniert, dann ist es ja wirklich noch mehr Bullshit, als ich gedacht habe.
Addresses, it might be called assigning IP addresses, static IP, something like that, but it'll be around
Gachi
the settings
Gassim, talking Gachi, about Gachi Gassim IP.
Or if your router can't do that for some reason, then you should probably keep the port forwarding disabled unless you're actually playing the game right then and there, and then when you're done playing the game for the day, disable that port forwarding again. And if you're done playing that game for good, then obviously remember to disable that port forwarding regardless. So hopefully you learned something today and also were entertained by Nintendo's insanity. If you enjoyed this video, give it a thumbs up. Let me know down in the comments what you think. Also, maybe consider checking out the rest of my channel, some recent videos. Consider subscribing. And if you do, be sure to click the bell to enable notifications. These days, YouTube might not show you videos even if you do subscribe. If you want to keep watching, the
Excellent.
Next video I'd recommend is that one I mentioned talking about 5 router settings that you should probably change.
Wisst ihr was? Er hat mich überzeugt. Das gucken wir jetzt mal schnell rein, was das sein soll. Das interessiert mich jetzt tatsächlich. Ich rate auch gleich mal, aber vorher sage ich was zu. Durch die Trash-Message wird ein Port offen, man muss dann nur die nächste Mail anrichten. Ja, so habe ich das auch in Erinnerung. Die Sache ist plus die, normalerweise gehören ja zu einer TCP-Verbindung eine Session, also eine, wie heißt das bei TCP, so eine Transaction-Nummer. Und wenn die nicht passt bei der Antwort, dann weiß ich nicht, wer das checkt. Müsste man sich mal mit beschäftigen. Nochmal zum langsamen RAID-Problem. Ich schreibe mit 210 MB, das ist ordentlich. Also, mein, für die SSD geht es schneller, aber das ist für Festplatten ist das okay. Wie viele hast du denn drinne? Aber ich habe das Gefühl, dass das System sehr träge ist. Ist brandneu installiert. Also Software RAID, also die Zugriffszeiten müsstest du mal testen. RAID macht die Zugriffszeiten nicht unbedingt besser. Also gerade SSDs im RAID können, was Zugriffszeiten angeht, langsamer sein als eine SSD alleine. Aber warum es bei dir so lahm ist, kein Schimmer. Zu wenig RAM. Im Zweifelsfall zu wenig RAM. Es könnte auch sein, dass du relativ viel IO-Weight hast. Du musst mal was. Mach mal einen DD und mach mal hier wieder deine 500G-Copy-Aktion und dann guck mal nebenbei mit einem D-Stat und einem Hardtop und so, was deine CPU-Auslastung und deine Weights sagen. Ja, also D-Stat ist da beispielsweise ganz gut für, falls ich überhaupt installiert habe. Ja, da muss man einen Blick drauf haben hier, was so deine CPU-Usage und deine... Moment, wo steht denn IO-Weight? Das ist nur bei Hardtop dabei? Ja, genau, was deine Load macht und was dein Weight sagt. Also vielleicht bringt dir das ja schon was. Aha. Ja, dann ist es ja gar nicht so verkehrt gewesen, was ich erzählt habe. So, wir gucken jetzt mal ganz schnell, das interessiert mich jetzt ganz schnell. Also, was haben wir hier? Intro, brauchen wir nicht. Access the Config Menü. Setting 1. Okay, wir skippen das gerade mal. Doch, du hast recht. Hardtop hat jetzt zwei Tabs oder hat jetzt mehrere Tabs. Das ist relativ neu. Hier kannst du I.O. gucken, genau. Ja, das ist tatsächlich richtig praktisch mittlerweile. Es gibt's doch nicht so lang, das I.O.-Tab. Guck mal, das können wir bei mir auch gucken. Da mache ich mal mein komisches DD wieder. Da können wir mal gucken, was hier passiert. Warum ist denn das jetzt auf einmal schnell? Bestimmt im Cache, hä? Okay, hier siehst du es. Er ist nicht schnell. Es sah einfach nur schneller aus. Ja, guckt, ich muss sagen, Hardtop ist mittlerweile sehr praktisch geworden mit diesem IO-Tab. Ich weiß, warum sie schneller geht. Meine CPU ist einfach mal am Anschlag, kann das... Die CPU ist am Anschlag, deswegen kopiert das nicht schneller. Keck, warum? Ist meine CPU am Anschlag? Neue CPU? Ich meine, man muss es auch nicht mit DD machen, ja? Man kann auch die Billig-Variante ist, Cat Dev Zero und dann irgendwie nach PV und dann Pipen nach Plup.bin. Geht genauso. Und wenn man ganz cool ist, dann macht man es so. Oh, guck mal, der ist viel schneller als mit DD. Warum das denn? Nee, ist er gar nicht. Er schwankt. Jetzt muss ich aber löschen das Ganze. Bin RM Blub. Also. Kann er dir das hier, Chat? Was willst du von mir? Also, das ist, nur mal zur Erklärung, PV ist ein Programm, das nimmt Input an und schreibt das quasi wieder auf Standard-Out raus und misst dann einfach, was durchgeht. So, blub.bin ist das, wo der Output hinkommt und das ist der Input, dieses Input-Redirection aus der Datei. Das ist, die Bash-Variante. So, Settings 1. Was sollen wir an unseren Routern ändern?
Main topic, the actual settings. And starting off with number 1, let's just get this one out of the way, but you gotta change that default path.
Lul, zweites Setting.
So bear with me, I do consider it important. And that is a feature called Universal Plug and Play.
Einfach auslassen?
Really up to you. Okay, next up is number 3, which is your default DNS server.
Da hat er recht. Ja, den würde ich ändern. Allerdings nur, wenn man da standardmäßig den Kram vom Provider hat, was eigentlich der Fall ist, weil du kriegst, dein Provider verteilt, gibt dir eine IP und gibt dir auch ein DNS mit und das ist meistens der Provider-DNS. Den Provider-DNS würde ich tatsächlich nicht verwenden, weil gerade die Telekom so Sachen macht wie Custom-Suchseiten mit Blödsinn drauf. Diese komischen Telekom-DNS-Redirection-Sachen. Vergesst Müll. Deswegen nehmt irgendwas anderes.
And no, it's not as boring as it sounds. I actually think
you'll find this one cool. Richtig.
And it's useful for more than just what you might assume initially. DNS stands for domain name system, but you don't need to know that. How this works is when you enter a domain name for a website like youtube.com, your computer.
Ja, gut, das müssen wir nicht erzählen. So, nächster Tipp.
All right, on to number 4, we have the Wi-Fi channel width. What is that?
Ja. Vielleicht Wenn man da Probleme hat.
That mean. Basically a certain range of frequencies.
Ja. Du kannst dann quasi mehr Channels angeben. Beziehungsweise wenn du breitere. Ich weiß es gar nicht mehr genau, wie es ist, wenn du breitere Sachen hast, dann potenziell mehr übertragen kannst. Ja, aber das ist tatsächlich ganz sinnvoll.
Is allocated to be used by Wi-Fi and this range is split up into smaller ranges called.
Welchen DNS empfiehlst du, Ganz ehrlich, ich bin da relativ pragmatisch. 1111 oder 8888. Fertig, aus.
Channels. The default size of these channels is either 20 megahertz
next,
or 40
megahertz. Next tip.
To use. Okay, finally, we come to number 5, though I do have a bonus one at the end. This one is fortunately way easier to discuss, and it is Wi-Fi protected setup, or...
Nee, einfach gar nicht verwenden.
WPS. This is a feature built...
Das ist, dass du Knöpfchen drücken kannst und sowas zum WLAN joinen.
...into a ton of Wi-Fi routers that is supposed to make it easier to connect
Benutze
devices
ich nicht.
To your Wi-Fi
Benutze ich nicht.
By just pressing a button
Blödsinn.
Instead of having
Back.
To type in a password. But everything I've read about it says it's just horribly insecure. And you
ja.
Can tell me, but
Up.
I don't think
Back.
This is a feature. All right. Now, this next setting is an extra bonus one because it should be disabled by default already, but you really want to make sure that is the case. It's a setting called remote administration, and you should absolutely disable this if it's not already. Basically, it makes it so
nein,
no one outside your local network...
Das will man natürlich nicht. Das ist schon wahr. Also, ich nutze meine Passwörter alle mit 30 Zeichen. Sonderzeichen, Zahlen und so weiter. Ist dir auch mal aufgefallen, dass manche Webseiten nicht mit allen Sonderzeichen... Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Ja. Das ist sogar relativ normal. Das ist sogar mittlerweile so schlimm, dass manche Webseiten Maximallängen haben für Passwörter. Und ich habe dann meinen Passwortmanager, der generiert mir das Passwort. Und dann sagt die Webseite auf einmal, nö, wir wollen kein 32-stelliges Passwort. Maximal 16 Stellen. Dabei, und das kann man nicht oft genug sagen, dabei ist die Passwortlänge das Entscheidende und nicht so sehr Sonderzeichen, Zahlen und so weiter. Also ein 30-Zeichen-Passwort aus nur Kleinbuchstaben ist um ein viel, ich kann jetzt ganz, ganz viel sagen, vielfache sicherer als ein... Tja, sagen wir mal 12 oder 14 Stellen Passwort oder nehmen wir die Hälfte als ein 15 Stellen Passwort mit Sonderzeichen drin. Das heißt, Passwortlänge zu beschränken ist eigentlich gut, dass man nicht mehr als das, was in das Datenbankfeld dann reinpasst, als wobei es eh egal, es wird eh kleinzeitig gehasht und das ist eh immer gleich. Wenn nicht, würde ich mir Gedanken machen. Das macht keinen Sinn. Es macht wirklich keinen Sinn, die Passwortlänge zu beschränken. Gar nicht. Weil du speicherst in der Datenbank ja nicht das Passwort, du speicherst den Hash und den Salt in der Datenbank. Und der ist immer gleich lang. Also es macht überhaupt keinen Sinn, die Passwortlänge zu beschränken. Du könntest theoretisch einem User auch erlauben, ein 1024-stelliges Passwort zu machen. Ist das oft ein Anzeichen dafür, dass es nicht gehasht ist? Nee, so weit würde... Also ja, könnte man jetzt denken, aber so weit würde ich wahrscheinlich gar nicht mal gehen. Die sind einfach nur blöd und wollen wahrscheinlich... Oder was heißt blöd? Die wollen wahrscheinlich nicht, dass die Leute beim Support anrufen, weil sie ihr 40-stelliges Passwort vergessen haben und das zu oft passiert. So sieht's aus. Ja. Passwortlänge ist das Allerwichtigste. Als Passwort wird dann gar nicht unsicher, wenn das einer aufschreibt. Ein Passwort auf dem Zettel ist immer noch um ein Vielfaches sicherer als Passwort.txt auf dem Desktop. Weil der Riesenunterschied zwischen Passwort.txt und dem Zettel ist, dass wenn du einen Keylogger, na gut, Keylogger hast du eh gelitten, wenn irgendein Typ Remote-Zugang auf deinen Rechner hat, der kann sich die Passwort.txt angucken, aber der kann nicht bei dir in Schrank, in die Schublade gucken auf den Zettel. Es sei denn, du hast den Zettel irgendwo auf der Erde liegen und du hast so einen neuen Staubsaugerroboter mit Kamera. Dann könnte der deinen Staubsaugerroboter fernsteuern über das Webinterface und mit der Kamera den Zettel suchen, wo dann Passwort draufsteht und das klauen. Ich gebe zu, aber ein recht unwahrscheinliches Szenario. Deswegen mag ich übrigens auch keine Staubsaugerroboter mit Kameras. Exzellent, Six-Head-Time. Ich wusste es doch. Der Chat hat wieder die ultimative Lösung ausgearbeitet. Wenn du jetzt die Kamera noch fernsteuern kannst mit dem Staubsaugerroboter, dann hast du es wirklich durchgespielt. Five Fat Tire, das ist auch nicht schlecht. Das ist tatsächlich, das ist eine richtig coole Idee. G-Bate. Richtig geiler G-Bater. Das finde ich gut. Dann macht der Angreifer macht dann wirklich sowas hier. Genau so sieht es bei ihm aus. So, haha, der Noob. Oh, Cackwait. Cackwait. Okay, dann hat er wahrscheinlich als nächstes bei dir einen Keylogger auf dem Rechner, wenn er Zugriff auf deine Passwort.txt hat. Aber gut, die Idee finde ich gut. Das hat was. Hat was. Finde ich nice. Okay, Leute, ich muss ins Bett. Ich schreibe jetzt noch was ins GitHub-Issue. Ich bin denke, 600 MB, what the fuck? Und dann sehen wir uns morgen wahrscheinlich. Ich hoffe, ich habe alles beantwortet. Wenn nicht, merkt's euch. Und im nächsten Stream beantworte ich's. Macht's gut, bis dann. See you.